Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich mir einen Mechanismus ausdenke, wo ich sage, was ich, jeden Monat müssen die Besitzer von einem Teams, von einem SharePoint-Seite, müssen nochmal ein Access Review machen, um zu schauen, sind die richtigen Menschen drin, die richtigen internen, die richtigen externen, die richtigen Besitzer und die richtigen Mitglieder.
Grüße, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast und heute, wie soll ich sagen, mit einem der etabliertesten MVPs. Ihr werdet nachher erfahren, was das ist und ich darf Ragnar Heil begrüßen und wir haben uns schon so oft virtuell begegnet, dass es jetzt mal Zeit war, endlich mal was zusammen zu machen. Kostenlose Weiterbildung durch das Digital Breakfast. Das ist cool. Das heißt, ihr werdet aus- und weitergebildet über das Digital Breakfast, über die verschiedenen Themen. Ist, glaube ich, gerade auch State of the Art, ja, weil viele Budgets in Weiterbildung, Fortbildung werden gestrichen. Und da ist es, glaube ich, ein ganz, ganz guter Beitrag von uns. Wir haben 53 Themen, die wir bespielen. Guckt's euch mal an. Nehmt am Digital Breakfast teil. Es ist immer zweimal die Woche, dienstags und freitags. Und lasst euch berieseln, befähigen und networkt noch ein bisschen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Und dann noch einen kleinen Zusatz. Das Ganze bieten wir auch als Public Viewing an. Werdet Public Viewing Host. Also ihr müsst euch das vorstellen wie beim Fußball. Ihr werft einfach die Live-Übertragung von LinkedIn oder von unserem Zoom-Kanal auf den Beamer und guckt euch das gemeinsam an, könnt anschließend drüber diskutieren. Es kann genauso aber auch am Homeoffice, am Stehtisch sein, es kann auf dem Balkon sein, kostet kein Geld, schaltet das Ding ein und werdet Public Viewing Host und bietet einen Ort der Begegnung. Ich freue mich auf euch und freue mich auf viele, viele Hosts und auf viele, viele Teilnehmer, denen wir neues Wissen vermitteln können. Bleibt gesund und munter. Werbung Ende. Hallo Ragnar.
Thomas, freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich auch. Wir sind ja, man kann sagen, auf allen Kanälen vernetzt, von Discord über LinkedIn, was es alles noch so gibt. Und ich finde es auch absolut spannend. Und du bist ja schon, wie soll ich sagen, Thought Leader in dem Bereich. Du bist MVP, also für die Zuhörer, die nicht wissen, was das heißt, also Most Valuable Professional von Microsoft. Und ich habe jetzt bei meinen Recherchen, habe ich ja jetzt auch noch die Techie-Gurus gefunden. Und du hast im Vorgespräch, hast du mal gesagt, wie viele MVPs gibt es weltweit?
Oh, ich muss mal die Zahlen nachgucken. Irgendwas zwischen 3.700, also sind es noch keine 4.000, irgendwas so 3.7, 3.8 sind es weltweit, aber in allen Kategorien, ne? Also ich bin jetzt in dieser Microsoft 365-Welt drin, andere machen vielleicht SQL Server oder Windows 11 oder Mixed Reality oder AI.
Okay. Und ich habe jetzt so das Gefühl, also das wollte ich jetzt einfach mal hier zur Sprache bringen, die Techie-Gurus, das ist dann nochmal eine Abgrenzung, eine Stufe höher, oder habe ich das falsch verstanden?
Nee, also der MVP-Titel, der wird halt vergeben von der Microsoft selber. Die machen also einmal im Jahr, kriegt man dann entweder eine Verlängerung oder halt keine. Ich bin jetzt in der Verlängerungsjahr Nummer 7. Das vergibt quasi die Microsoft in einem sehr langen Auswahlprozess. Und Techie-Gurus ist eine kostenlose Blogging-Plattform, wo jeder, der technisch gerne seine Inhalte teilen möchte, kann da mit uns gemeinsam bloggen. Also für die User, für die Leserinnen, alles kostenlos. Und diejenigen, die gerne dann halt bloggen möchten, können zu uns kommen. Also ist von der Microsoft erstmal unabhängig. Ein weltweites Experten-Portal rund um M365-Themen. Technisch natürlich tiefgehend, von daher ist extra provokativ Techie-Gurus genannt, weil wir einfach technisch tiefer reingehen möchten als andere Arten von Formaten. Aber es ist jedenfalls keine Blogging-Plattform, die der Microsoft selber gehört.
Okay, jetzt bist du 14 Monate bei Rancor. Sag noch mal ein bisschen was. Womit beschäftigst du dich? Was sind deine Aufgaben?
Ja, genau. Also meine Aufgabe ist, ich leite das weltweite Partner-Sales-Team und neben der Teamleitung mache ich ganz, ganz viel Basisarbeit. Ich spreche jeden Tag sehr, sehr oft mit unseren Partnern auf der ganzen Welt. Bin auch sehr viel auf Reisen. Wir machen gerade sehr viel Konferenzen. Wenn ich in meinen Kalender schaue, geht es schon in den nächsten Tagen wieder mal nach Dubai auf eine Security-Konferenz. Dann kommt wieder halt USA, dann kommen dann schöne Konferenzen in Deutschland. Also sind von daher sehr viele Reisen für Konferenzen zurzeit, was mir sehr viel Freude macht. Dann mache ich natürlich auch viel nach außen sichtbare Dinge wie Webinare, blogge sehr viel. Aber ja, die prinzipielle Aufgabe ist es, das Partner-Sales zu expandieren, weiterzuführen. und vor allen Dingen sich halt beschäftigen mit dem Thema Governance, weil unsere primäre Lösung handelt halt von Governance rund um die Microsoft 365-Plattform. Das heißt, wir möchten wirklich mit den Kunden, mit den Partnern gemeinsam das Thema Governance stärker in den Fokus rücken, weil da geht es halt sehr, sehr viel um solche Schwerpunktthemen wie, oh, mein Tenant quillt über, mein Tenant fängt an, einen Wildwuchs zu produzieren, wird ein bisschen auch unaufgeräumter. Und da können halt Governance-Tools helfen, um wieder den Tenant schön aufzuräumen und sauber zu machen, sodass sich die User wohler fühlen und die Sicherheit und die Compliance auch optimiert werden.
Genau, da hätte ich jetzt fast noch nachgehakt, aber du hast es ja souverän nachgeschoben. Bevor wir in unser Thema einsteigen, habe ich jetzt mal drei Fragen für dich. Die erste Frage, also ist es wirklich weltweit, wünsch dir was? Mit welcher Person würdest du gerne mal Mittagessen gehen?
Also ich sage jetzt einfach, was mir in den Kopf kommt. Ich würde einfach die Gelegenheit nutzen und würde einfach wirklich Wladimir Putin treffen wollen und alles, was mir in meiner menschlichen Möglichkeit gibt, ihn zu überreden, diesen Scheißkrieg endlich zu beenden.
Oh, tolle Antwort.
Das liegt mir wirklich am meisten halt im Herzen. Also Frieden halt auf Erden ist mein Ziel Nummer eins.
Wow, super. Vielen Dank für die Antwort und für die Offenheit. Das Zweite, was ist dein Lieblingstool?
Ich würde jetzt nämlich schon sagen, Microsoft 365, das ist natürlich eine Suite und kein einzelnes Tool. Wenn ich mir eins rauspicken sollte aus diesen gefühlten 30 Tools innerhalb dieser ganzen Suite, würde ich schon sagen Teams, weil ich damit eigentlich am meisten alles irgendwie machen könnte. Chatten, Videokonferenzen und so weiter. Es gibt mir am meisten in einem einzigen Tool.
Okay, super. Und jetzt noch eine spezielle Frage. Was war für dich dieses Jahr die größte Überraschung? Was hat dich am meisten überrascht? Beruflich, privat, egal.
Das Jahr ist ja noch gar nicht so alt. Bleib mich jetzt ein bisschen gucken, wo ich thematisch hingehe. Also der AI-Schwung hat mich jetzt nicht überrascht, war ja schon im letzten Jahr auch ein Thema. Ich dachte, dass Copilot noch die Fanbase stärker anwachsen würde. Ich habe das Gefühl, dass Microsoft Copilot im Augenblick doch eine Menge kritische Stimmen hat. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, die Euphorie über Copilot würde noch stärker werden.
So quasi durch die anderen Tools, die es gibt, wurde ja quasi der Weg bereitet und hast du gedacht, die Awareness ist da und es geht jetzt mehr ab, weil
die Vorfreude war einfach extrem gewesen. Also wir haben uns alle irgendwie monatelang davor drauf vorgefreut und dann dachte man, okay, ja, okay.
Und dann ging es irgendwie verhalten los, genau.
Ja, das hat mich auf jeden Fall sehr überrascht.
Wir waren jetzt nicht abgestimmt, aber das ist natürlich jetzt eine gute Brücke, brillante Brücke zu unserem Thema. Wir haben es mal genannt Copilot, Compliance und Security und als Untertitel mutig nutzen, aber sicher.
Genau.
Ist ja auch immer das, was dann natürlich auch in den Medien aufgepusht wird, wenn dann mal irgendwas nicht so läuft. Aber da wollen wir jetzt einfach mal beide Seiten beleuchten. Also was läuft gut, was läuft schlecht, vielleicht weniger. Aber einfach mal dein Statement zu Copilot. Wie siehst du gerade die Situation?
Also Copilot ist in einer Phase, wo gerade sehr, sehr viel halt ausgerollt wird. Das heißt, wenn man jetzt wirklich von Anfang an halt dabei, sogar auch in dieser Private Preview schon dabei war, aber auch dann in den ersten halt Launch-Tagen, dann hatte man das Gefühl, oh, ich dachte eigentlich, jedes Tool hätte schon seinen eigenen Copilot und habe ich halt dann entdeckt, es gibt ihn vielleicht auch erst für Outlook und für Teams und für Excel und für Word und für PowerPoint. Und sogar PowerPoint ist auch nicht immer so optimal und macht auch ab und zu Schwierigkeiten. Man muss dann auch wirklich auch genau lernen, wie man den Copilot für PowerPoint nutzt. Und jetzt sehen wir halt, dass ganz viele neue Sachen gerade ausgerollt werden. Die Copilots für die Viva Suite werden ausgerollt. OneDrive ist im Ausrollen und zum Teil auch vorhanden. Jetzt habe ich gehört, in 7, 8 Tagen kommt dann auch der erste Rollout für den Stream Copilot. Das heißt, es ist gerade so eine spannende Phase, wo einfach jetzt ganz, ganz neue Copilots im Ausrollen sind. Der Azure Copilot sind schon viele halt am Testen. Der Security Copilot kam vor 10 Tagen raus. Das heißt, wir haben eine ständig wechselnde Anzahl von neuen Copilot-Varianten. Es gibt ja nicht nur den Copilot für Microsoft 365, sondern auch den Azure und Security und so weiter und so fort. Das sind dann die 15 Copilot-Varianten. Aber auch jeder Copilot selber ist in einer starken Entwicklungs- und Reifephase. Und das erfordert ein neues Skillset, ein altes Skillset namens Geduld, Ausdauer, Resilienz. Dass man einfach nicht beim ersten, zweiten, dritten Prompt versucht, der nicht so ganz erfolgreich war, nicht sofort weggeht oder sagt, nee, komm, hör mir auf, ich gehe weg, sondern einfach sagen, nein, ich werde mich was optimieren, vielleicht gehe ich in der Woche wieder hin, vielleicht schreibe ich meinen Prompt um, vielleicht hole ich mir mal Hilfe und Beratung, vielleicht brauche ich eine andere Art von Prompt-Schulung als bei ChatGPT. Aber man braucht erstmal wirklich diese Mischung aus Neugierde, dranbleiben wollen, Resilienz und die Skills halt wirklich mal einen Prompt neu umzuschreiben. Oh, jetzt geht's wirklich besser. Also ich nehme jetzt mal dieses ganz normale Beispiel, wo mich jeder schon mal drin war. Einfach nur einen Satz bei Copilot in PowerPoint reinzuhauen, generiert keine perfekten Folien. Wenn ich aber vorher mir über die Copilot für Word schon mal 10 Seiten Dokument generiert habe und dieses Word-Dokument dann in PowerPoint hochlade und daraus per Copilot Folie mache, habe ich den gleichen riesig großen Qualitätssprung. Das muss man aber auch erstmal wissen, dass man erstmal vorher erstmal das durch Word durchschleifen muss und nicht direkt von PowerPoint prompten kann.
Und dass man da quasi so einen Prozess hat. Ich bin ja auch immer so ein Fan von so neuen Sachen. Ich nutze natürlich Copilot auch, habe auch gleich ein paar Beispiele. Fand ich sehr spannend. Was du jetzt sagst, ich nenne es immer Lernkurve. Lernkurve und vielleicht auch mal so ein bisschen, ich nenne es jetzt einfach mal kindliche Naivität und kindlicher Wissensdrang, dass man einfach spielerisch mal die Dinge ausprobiert. Also habe ich es auch gemacht. Ich habe dann zum Beispiel mal Headlines generieren lassen und habe dann halt 3 Stück reingestellt und habe gesagt, was ist die beste? Und dann war ich sehr überrascht, weil es kam dann schon eine sehr, sehr, ich nenne es jetzt einfach mal schlüssig fundierte Antwort, warum ich jetzt die eine nehmen sollte. Und was dann auch noch kam, es kam dann noch ein Gegenvorschlag. Also das fand ich schon ziemlich cool, weil auch dann wirklich im Grunde genommen hat er dann auch ausgespuckt, warum er welches Wort verwendet.
Das ist spannend, ja, auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, das ist jetzt auch was, wo ich persönlich ganz, ganz viel Potenzial sehe. Ich habe mir so ein bisschen mal das Interview wirklich gegeben zwischen Lex Friedman und Sam Altman, der CEO von OpenAI, kam so vor 2,5 Wochen raus auf YouTube, hochgradige spannende 1,5 Stunden. Und hat Lex Friedman Sam Altman gefragt, was denn so dein Lieblings-Use-Case auch für ChatGPT, ne? So du als Gründer und CEO. Ich dachte, ich finde es einfach spannend, den zu nutzen, nicht nur als ein Tool, was mir Wissen generiert, so was ich irgendwie, was ich Blogposts oder Artikel oder Pressemeldungen vorschreiben lässt, sondern ich nehme den so als Interviewpartner. Das heißt, ich habe zum Beispiel vielleicht ein ganz, ganz schweres Buch, keine Ahnung, wie Dostojewski, Bruder Karamasow, also irgendwas ganz, ganz Schweres, wo ich sonst vielleicht das Buch gar nicht durchlesen könnte, weil ich mit 40 russischen Namen überfordert bin, und nehme dann ChatGPT als Buchkompagnon, die mich dauernd Fragen stelle und sage, hey, ich weiß jetzt nicht, wo der Mensch gerade herkommt und so, und ich habe jetzt diesen Plot-Twist nicht verstanden. Und das ist halt auch eine spannende Art, dass wir wirklich immer mehr in diesen Co-Piloten reingehen, wo wir einen Assistenten haben und nicht nur ein Tool, was uns irgendwie fertigen Content produziert, sondern es wird wirklich zum Lesepartner, was wiederum auch hilft zum Brainstormen, wo ich sage, ich nehme wirklich den ChatGPT oder den Co-Pilot mehr zum Brainstormen, um mich zu inspirieren, um mich zum Denken zu bringen und nicht um fertigen Inhalt auf Knopfdruck zu produzieren.
Und dann wird es ja auch dem Namen gerecht.
Ja, genau. Es geht ja um den Co-Pilot und nicht um den Autopiloten.
Es geht nicht um den Autopilot oder es geht auch nicht um den Pilot, sondern es geht einfach, also ich sag jetzt mal, den Mensch zu unterstützen.
Richtig, richtig, genau. Und das ist so dieser Punkt. Im Deutschen kann man schon sagen, dass ich meine Präsentation oder mein Vortrag wurde allein von KI generiert, sondern mit KI generiert und so, ne? Und viele denken immer, das wäre alles so entweder oder, man macht entweder alles nur manuell, oldschool, oder man lässt sich alles schreiben. Ich so, nein, wir müssen viel stärker über diese Zwischen- und Graustufe sprechen, wo wir einfach das Tool halt nutzen als Werkzeug, aber dann halt selber doch einen ganz guten Schritt manuell immer noch weitermachen. Um vor allen Dingen auch nicht unsere Tonalität zu verlieren. Manchmal müssen wir sie auch wieder entwickeln. Ich habe gerade so das Gefühl, wenn ich mir die ganzen neuen Tools angucke, auch im Bereich Musikgenerierung und Stimmgenerierung und Voice Cloning, habe ich das Gefühl, wir müssen eigentlich wieder mal einen neuen Stil finden, weil im Augenblick haben wir alle uns so einen amerikanischen, ich bin ja sehr viel im weltweiten Kontext unterwegs, da gewöhnt man sich einen amerikanischen Business-Sprech an. Ich sage, so würde ich eigentlich gar nicht mit meinen Freunden abends in der Kneipe auf Deutsch sprechen. Vielleicht muss ich selbst wieder mal meinen eigenen Stil finden, weil nur wenn ich meinen eigenen Stil gefunden habe, ich auch jetzt auf Englisch schreiben würde, da weiß ich auch, was mein Stil ist versus dem KI-generierten Stil. Weil sonst klingt irgendwie alles gleich und man kann dann wirklich auch kaum noch einen Plagiarismus-Checker drüber werfen lassen, weil sowieso alles gleich aussieht. So, ne? Dieses typische amerikanische Business-Tech-Sprech.
Das ist das, was ich auch, ich will sagen, kritisch anmerke, aber wenn alle das nutzen, also nehmen wir mal Beispiel LinkedIn, ja, wenn alle KI-Tools nutzen, um Content zu erstellen, dann wird das Niveau, denke ich, höher, aber irgendwann sind alle gleich. Da guckt keiner mehr raus. Da guckt keiner mehr raus, weil alle gleich sind, und das sehe ich jetzt gerade auch.
Und die Langeweile kommt sofort bei den Lesern und bei den Konsumenten, es kommt sofort.
Auch bei diesen hyperprofessionellen Bildern, die generiert worden sind,
Irgendwann ist das auch langweilig. Da guckst du hin, sagst, ah ja, wurde auch mit KI gemacht. Ich jetzt zum Beispiel tatsächlich beobachte, dass vermehrt jetzt Leute handgeschriebene Blätter abfotografieren und rein. Und da guckst du dann hin und das ist auch nicht schön, aber es ist anders. Da hast du dann wieder die Aufmerksamkeit. Und das ist das, wo du immer aufpassen musst, dass du da, also wenn du natürlich dementsprechend auch dann auch eine Sichtbarkeit haben willst, dass du da auch immer guckst, wie sind die Trends und wie bringe ich jetzt meine Authentizität in den Trend ein? Wie nutze ich das jetzt für mich? Das war vor Jahren, die Hörer, die öfter zuhören, die wissen das, dass ich da auch öfter drüber rede. Das war vor Jahren, waren das Infografiken. Da musstest du eine Infografik machen. Das ist jetzt irgendwie tot, das interessiert niemand mehr. Dann ungefähr vor einem Jahr fand ich, da haben diese KI-Grafiken, animierte Grafiken, Wachstum von irgendwas und dann über Jahre gesehen, Zeitreihen dargestellt oder so. Ist jetzt auch wieder zurückgegangen.
Und also jetzt braucht man halt irgendwie auf LinkedIn, braucht man ein Karussell, also ein hochgeladenes PDF, wo man halt möglichst lange halt klickt, am besten so irgendwie so 15 Seiten vollgepackt mit Mehrwerten und tollen Learnings, dass man halt dann wirklich alle 15 Seiten durchklickt und dann möglichst eine hohe Retention hat auf den, eine hohe Aufenthaltsdauer auf dem LinkedIn-Posting hat. Das heißt also auch das Thema Video, was ja sehr hoch gehypt war bei LinkedIn, funktioniert halt auch gar nicht so gut. Video-Livestreams funktionieren halt auch gar nicht wirklich gut. Das Einzige, was der Algorithmus irgendwie mag, ist einfach diese PDF-Karusselle, Fotos halt hochladen, viel speichern, viel Engagement, viel kommentieren, viele Likes. Ja, und das enttäuscht halt schon viele, die halt auf eine Art so gesetzt haben und sagen, oh, ich werde das hier durchstarten als Video-Creator und mache halt ganz viel LinkedIn-Content und konzentriere mich halt viel auf Livestream. Nö, das ist alles sehr, sehr schwer, da eine Community halt aufzubauen. Wir haben uns über Discord unterhalten. Ich streame es auf Twitch. Also ich habe so immer so 6, 7 Streaming-Quellen, wo alles hingeht. Seit 2,5 Jahren, 3 Jahren streame ich auf Twitch. Jede 2 Wochen 1 Stunde lang Content auf Twitch. Ich habe da keine Community aufbauen können, weil ich einfach nur alle 2 Wochen für 1 Stunde streame. Da wird erwartet, dass du halt 6 Tage lang streamst in der Woche. Und 5 Stunden halt am Tag.
Ja. Ich habe tatsächlich auch schon einen kennengelernt, waren irgendwie 100 Leute, waren im Stream drin. Und dann hat er gesagt, Leute, seid mir nicht böse, aber ich muss jetzt was essen, was trinken. Ich bin total fertig, ich krieg schon Magenschmerzen. Ja.
Das sind genau Sachen, wo ich weiß, kann ich halt beruflich überhaupt gar nicht machen und will ich auch gar nicht machen. Ich habe hier ein ganz, ganz klares Zeitkontingent, was ich da investieren kann. Sowohl für TGUs als auch für meine andere Alex und Ragnar Show rund um Microsoft 365 Themen. Aber ich werde auf keinen Fall zu dieser krassen Zeit Investments machen.
Lass uns nochmal zum Copilot kommen. Wir haben ja die Überschrift Compliance Security. Auf was muss man denn achten? Also wir sind ja im B2B-Umfeld unterwegs. Auf was müssen denn die Firmen achten, wenn das jetzt, also ich sage jetzt mal, sinnvoll ausgerollt werden soll? Kannst ja mal anteasern. Was wären da für Punkte, die dir so aus der Hüfte einfallen?
Ja, also auf jeden Fall auch stark auf Change Management setzen. Also immer wieder auch die User halt mitnehmen, dass sie wissen, wann sie die Lizenzen kriegen, was für Mehrwerte die jeweilige Lizenz auch hat. Und mit jedem Fachbereich nochmal separat dediziert halt rausarbeiten, was wären richtig gute Anwendungsfälle für jeden Fachbereich. Microsoft hat auch selbst so einen Return of Investment Foliensatz halt rausgebracht, wo man sehen kann, das könnten wirklich beste Copilot-Anwendungsfälle sein für Marketing, für Finanzen, für HR, für Vertrieb. Also da wirklich hingehen und nicht nur sagen, ja, die User werden dann schon selber irgendwie prompten und werden durch die Prompten schon selbst einen Mehrwert finden. Noch genauer hingehen mit wirklich auch Copilot-Beratung für die jeweiligen halt Fachbereiche, weil da jeder halt Fachbereich hat dann einfach andere Einsatzzwecke. Also da wirklich einen Rollout-Plan machen und wirklich mit den Copilot, ich nenne es immer so ein bisschen so Copilot-Champs, mit den Leuten in Fachabteilungen, die auch Copilot auch wollen und fordern, mit denen wirklich diese Workshops machen, um diese Anwendungsfälle rauszuarbeiten, um dann nachher auch irgendwann mal einen Return of Investment messen zu können. Das wäre auf jeden Fall aus Change-Sicht sehr wichtig. Aus der Compliance-Sicht habe ich eben schon das Thema Pure-View-Sensitivity-Labels auch mal so angeschnitten. Das ist ja bei den Pure-View-Labels geht es ja immer aus Datenschutz-Grundverordnung-Sicht um das Aufbewahren und um das Löschen. Aber wir brauchen halt auch jetzt diese Labels. Das können ganz einfache Labels sein wie öffentlich und nicht vertraulich oder intern nicht vertraulich oder intern streng vertraulich und so. Ganz eine einfache Kategorisierung, die wir schon seit langem haben. So dass wir aber da nochmal hingehen und die Dokumente, aber auch die Dokumentenordner und die Arbeitsräume, wie jetzt eine SharePoint-Dokumentenbibliothek oder auch eine SharePoint-Site oder auch Teams, dass wir jetzt wieder stärker wirklich mit diesen Labels halt arbeiten. um zu vermeiden, dass Menschen Informationen sehen, die nicht für ihre Augen hergedacht sind. Weil Copilot kann sehr schnell suffisante, interessante Informationen rausbringen, die man nicht sehen sollte. Und jeder hat so seine Sachen, die er immer gerne wissen möchte, wie, keine Ahnung, wann kaufen wir Firma ABC und wer wird der neue CEO werden und wie viel verdient Susi Müller in der Marketingabteilung. Und diese suffisanten Informationen komme ich über Copilot innerhalb von wenigen Sekunden halt raus. Von daher ist mein Tipp Nummer 1, wirklich mit diesen Labels halt zu arbeiten, die ja nicht nur eine Label- und Kategorisierung machen und eine Verschlagwortung, sondern sie schützen auch die Dokumente mit halt Rechtemanagement. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann noch, jede gute Microsoft 365-Einführung hat sich mal beschäftigt mit Berechtigungen in Teams, in SharePoint, in, auch auf OneDrive-Ebene. Aber viele gut konzipierte Berechtigungen werden dann wieder hinfällig, wenn die Leute auf diesen legendären Share-Button klicken. Und der ist mittlerweile hier überall, kann man freigeben und teilen in der M365-Suite. Und dadurch werden natürlich die ganzen Konzeptionen aufgebrochen und sind dann halt hinfällig. Das heißt, ich brauche eigentlich einen Mechanismus, wo ich dann wieder diese Ex-Reviews, sagen wir im Englischen, immer regelmäßig nochmal nachprüfe. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich mir einen Mechanismus ausdenke, wo ich sage, was ich, jeden Monat müssen die Besitzer von einem Teams, von einem SharePoint-Seite, müssen nochmal ein Access-Review machen, um zu schauen, sind die richtigen Menschen drin, die richtigen internen, die richtigen externen, die richtigen Besitzer und die richtigen Mitglieder. Und das muss halt regelmäßig sein, kontinuierlich sein und auch einfach und leicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich kenne Kunden, die machen das zum Teil umfangreich und lange und nur einmal im Jahr. Und hier wäre wirklich mein Tipp, also lieber einfach machen, dafür einmal im Monat machen, aber schneller und halt einfacher. Kommen wir einen ganz, ganz großen Schritt weiter mit dieser Mischung aus, die Compliance Suite nutzen von Microsoft mit dem Namen PureView, aber auch sich noch stärker kümmern um dieses Thema Aufbrechen von Hellberechtigungen, wo es gut konzipiert war, aber dann irgendwann wieder hinfällig wird, wenn man dauernd auf Teilen klickt. Und auch wieder schaut, dass man auch gerne mit Drittanbieterlösungen, da helfen wir gerne weiter, schaut, dass wir diesen Lebenszyklus der Dokumente, des Contents wieder in den Griff kriegen. Weil er ist definitiv halt gebrochen. Die User wollen immer mehr haben. Die wollen neuen SharePoint haben, neue Teams-Räume, die wollen neue Lizenzen haben. Aber generell archivieren, löschen, aufräumen, Lizenzen zurückgeben, wenn sie sie nicht mehr brauchen, ist eher nicht so an der Tagesordnung. Natürlich sage ich immer so, dass der Lebenszyklus kaputt ist. Und da können halt dann Tools helfen, um zu schauen, hey, welcher User hat denn die Lizenz angefordert und nutzt sie schon seit einem Jahr nicht mehr? Welcher User wollte denn dringend wieder einen SharePoint haben und nutzt ihn halt auch nicht mehr? Und da wieder hingehen und da können halt Tools so eine Art digitaler Staubsauger sein, der einfach wieder hingeht und automatisch dann aufräumt und sauber macht. Weil sonst würden sich die User nicht mehr wohlfühlen. Dann wäre dann irgendwann ihre Microsoft 365-Umgebung zu voll gemüllt. Dann sagen so, ach, ich nutze doch kein Teams mehr. Ich bin jetzt in 30 Teams eingeladen. Ich finde sowieso nichts mehr. Ich weiß sowieso nicht, wo ich was posten soll. Ach komm, ich mache jetzt entweder nur Chats oder mache wieder E-Mails. Aber sie verfallen in ihre alten Verhaltensmuster rein, weil sie deutlich sehen, dass sie nichts mehr finden durch diesen Wildwuchs. Und das ist das Hauptziel von Governance.
Dann kommt, wie gesagt, so wie du sagst, Resignation und wieder alte Dinge werden dann wieder so persönliche Arbeitstechniken, die man vielleicht mal gelernt hat und sagt man, ach komm, und das widerspricht natürlich dann.
Die E-Mail mit dem Anhang und so weiter, so diese guten alten Sachen.
Ja, vor Jahren hat man ja gesagt, das E-Mail ist kein Archivierungssystem. Wenn dann 5 Gig E-Mail nicht mehr ausgereicht hat und es wurde immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und das Paradoxe war ja das, dass die Chefs dann die größten E-Mail-Konten hatten.
Aber du weißt ja ganz genau, indem du weißt, du bist in 50 Teams jetzt eingeladen und du weißt, ah, bevor ich jetzt da suche, dauert es irgendwie 10 Minuten, bis ich die Antwort habe. Komm, da schicke ich ganz kurz eine Mail, mache einen Anhang und dann habe ich das raus. Bevor ich da jetzt suche, wo das mal drin stand, das sehe ich so als Cooks an. Und das verstehe ich voll und ganz. Also ich will da auch keinen irgendwie, mich das auch so gar nicht irgendwie chemisch rüberkommen. Das verstehe ich alles, wenn man wieder so ein Verhalten halt anwendet. Weil am Ende Effekt wollen alle Leute ihre Arbeit schnell und einfach machen und suchen da immer mal den Shortcut und die Abkürzung, auch wenn es ein altes Verhaltensmuster ist.
Jetzt hast du vorhin gesagt, bei den Abteilungen, ich gehe da nochmal einen kleinen Schritt zurück, für den Einsatz von Copilot gibt es von Microsoft so Empfehlungen, so Foliensätze. Sind die öffentlich? Kommt man da ran oder?
Ja, die müssten eigentlich alle jetzt mittlerweile zu finden sein auf adoption.microsoft.com. Da gibt es auch einen Reiter oben in der obersten Navigation, nennt sich auch Copilot und da müssten diese ganzen Sachen wirklich alle umfangreich da sein.
Okay, gut, dann gucken wir das an und legen das in die Shownotes.
Sehr empfehlenswert auf jeden Fall, ja.
Ist dann, glaube ich, auch eine ganz
alles
gute Hilfe.
Alles kostenlos, alles da.
Perfekt, super. Ja, wir haben ja noch mehr vor. Also wir haben ja noch den 3. Mai, wo wir dich dann auch live und in Farbe, sage ich immer, dann erleben. Da machen wir dann den Livestream zu dem Thema Copilot. Da kannst du ja auch nochmal das ein oder andere zeigen, vielleicht den ein oder anderen Use Case und vielleicht auch, was bis dahin dann so passiert, weil wir sind ja in der IT und es sind ja jetzt dann doch noch ein paar Tage, wenn man spricht ja nicht mehr in Wochen oder so, man spricht ja in Tagen oder in Stunden. Also jetzt Spaß beiseite, aber da bin ich gespannt, was du dann im Gepäck hast. Agnes, ich darf mich recht herzlich bedanken für deine Offenheit, für deine Expertise in dem Bereich. Ich glaube, wir konnten es ganz gut anfüttern, dass die Leute einfach mal kommen und sich dann über den Copilot informieren, was da geht. Vielen Dank dafür. Und
war mir eine große Freude. Vielen Dank, Thomas.
Ich wünsche dir eine gute Zeit bis dahin und bleib gesund und munter. Tschüss. Kostenlose Weiterbildung durch das Digital Breakfast. Das ist cool. Das heißt, ihr werdet aus- und weitergebildet über das Digital Breakfast, über die verschiedenen Themen. Ist, glaube ich, gerade auch State of the Art, ja, weil viele Budgets in Weiterbildung, Fortbildung werden gestrichen. Und da ist es, glaube ich, ein ganz, ganz guter Beitrag von uns. Wir haben 53 Themen, die wir bespielen. Guckt's euch mal an. Nehmt am Digital Breakfast teil. Es ist immer zweimal die Woche, dienstags und freitags. Und lasst euch berieseln, befähigen und networkt noch ein bisschen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Und dann noch einen kleinen Zusatz. Das Ganze bieten wir auch als Public Viewing an. Werdet Public Viewing Host. Also ihr müsst euch das vorstellen wie beim Fußball. Ihr werft einfach die Live-Übertragung von LinkedIn oder von unserem Zoom-Kanal auf den Beamer und guckt euch das gemeinsam an, könnt anschließend drüber diskutieren. Es kann genauso aber auch am Homeoffice, am Stehtisch sein, es kann auf dem Balkon sein, kostet kein Geld, schaltet das Ding ein und werdet Public Viewing Host und bietet einen Ort der Begegnung. Ich freue mich auf euch und freue mich auf viele, viele Hosts und auf viele, viele Teilnehmer, denen wir neues Wissen vermitteln können. Bleibt gesund und munter. Werbung Ende.